Vor der Effortin schwand das Tageslicht. Es herrschte die arktische Nacht. Nach einer Weile ragte eine riesige schneebedeckte Gebirgskette aus dem Wasser. Die Effortin flog nun tiefer und Rachel schaute auf das mondbeschienene Terrain hinunter. Vom Fuß der Berge fiel eine schneebedeckte Ebene ungefähr 15 Kilometer weit bis zur Küste sanft ab, wo sie mit einem Gletscherabbruch ins Meer endete. Auf einmal sah die Ebene unter ihnen aus, als hätte jemand mit Silberfarbe drei riesige breite Streifen in den Schnee gemalt. Sie verliefen parallel zum Gletscherabbruch. Als die Maschine nur noch 150 Meter hoch war, erkannte Rachel, dass die drei Silberstreifen Mulden von über 30 Metern Breite waren. Sie hatten sich mit Wasser gefüllt, das gefroren war. Hohe weiße Schneewälle füllten den Zwischenraum. Starke Turbulenzen schüttelten die Maschine bei ihrem Anflug aufs Plateau. Rachel sah an den Rändern der mittleren Eismulde zwei Reihen von Blinklichtern. »Wir landen doch nicht etwa auf dieser Bobbahn!« Der Pilot gab keine Antwort, sondern flog in den Eiskanal hinein. Rachel hielt den Atem an. Hier würde der kleinste Steuerungsfehler den sicheren Tod bedeuten. Die bockende Maschine tauchte tiefer zwischen die Welle. Die Turbulenzen endeten schlagartig. Im Windschutz der Welle legte der Pilot eine Bilderbuchlandung auf dem Eis hin. Ein Schneetraktor auf Raupen kam ihnen entgegengekrochen und hielt neben der F-14. Über dem Fahrwerk schwebte eine kunststoffverglaste Kabine mit einem Scheinwerferrack. Eine Tür schwang auf und ein Mann kletterte aufs Eis hinunter. Er steckte in einem dicken weißen Overall. Der Pilot öffnete das Kabinendach. »Miss Sexton?« rief die vermummte Gestalt herauf. »Im Namen der NASA heiße ich Sie willkommen!« Als Zack Kearney das Vorzimmer des Oval Office betrat, winkte er seiner Sekretärin aufgeräumt zu. »Dolores, wären Sie so nett, eine Konferenz für mich mit dem gesamten Stab des Weißen Hauses zu organisieren?« »Mit Ihrem gesamten Stab? Mit 145 Personen?« »So ist es. Um 16 Uhr. Ich werde heute Abend mit einer wichtigen Erklärung vor das amerikanische Volk treten. Aber ich möchte, dass meine Mitarbeiter vorher schon im Bilde sind.« Ein mutloses Lächeln huschte über das Gesicht der Sekretärin. »Sir, Sie wollen aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigen?« Hörni lachte schallend. »Zum Teufel nein! Jetzt geht's erst richtig los!« Kurz darauf erhielt er Besuch von Marjorie Tench, seiner Chefberaterin. Die 51-Jährige war 1,80 groß und sah aus wie eine Magersüchtige. Ihre Fähigkeit zur politischen Analyse grenzte angeblich ans Seherische. Sie besaß einen geschliffenen Verstand von tödlicher Schärfe, der unglücklicherweise von einem eisigen Charakter begleitet wurde. Dennoch hatte Hörni keine Schwierigkeiten, die Eigenheiten seiner Mitarbeiterin zu ertragen, hatte er sein Amt doch in erster Linie ihrem Intellekt und Arbeitseinsatz zu verdanken. Und er war froh, dass Marjorie als eine der wenigen Eingeweihten aus seinem Stab über die Entdeckung der NASA in allen Einzelheiten im Bilde war. Sie hatte dem Präsidenten bei der Planung seiner Strategie wertvolle Hilfe geleistet. Er begrüßte sie kurz. »Marjorie, was führt Sie zu mir?«
»Dieses Streitgespräch auf CNN heute Mittag um 1«, sagte sie mit ihrer Raucherstimme. »Wen werden wir gegen Sexton in den Ring schicken?«
»Irgendein untergeordneter Sprecher aus dem Wahlkampfteam soll sich gegen Sexton ein paar Sporen verdienen.«
»Ich habe einen besseren Vorschlag. Lassen Sie mich das übernehmen.«
»Sie? Marjorie, Sie sind nicht unsere Frau für die Medien. Und wie sieht es denn aus, wenn ich meine Chefberaterin schicke? Es würde von Sextons Mannschaft doch als Beleg dafür genommen, dass das Weiße Haus Schiss bekommen hat. Wenn wir zu früh schweres Geschütz auffahren, werden alle glauben, bei uns herrscht Untergangsstimmung.«
»Je verzweifelter wir nach außen wirken, desto besser.«
Doch in den folgenden 60 Sekunden machte Tench dem Präsidenten begreiflich, weshalb er sie in die CNN-Debatte schicken sollte. Nachdem Rachel in die Plexiglaskabine des Schneetraktors geklettert war, jagte die Tomcat wieder donnernd in den Nachthimmel.
»Wir fahren jetzt mit dem Ice Rover«, sagte Rachels neuer Begleiter.
Mühelos rollte das Fahrzeug den steilen Schneewall hoch. Als es sich oben über den Grat schwang, bot sich Rachel eine unbeschreibliche Aussicht. Ein weiterer Schneewall lag noch vor ihnen, dann wurde das Terrain eben. Die mondbeschienene Eisebene bildete eine glitzernde, zur Küste hin abfallende Fläche und erstreckte sich weit bis zum Gebirge.
»Das ist der Meilengletscher«, sagte der Fahrer. Er fängt dort oben an und kommt in das Delta heruntergeströmt, in dem wir uns nun befinden.
Der Ice Rover überwand den zweiten Wall und fuhr hinaus auf die Ebene des Meileneisschilfs, der am nördlichsten Küstenrand von Ellesmere Island liegt. Der Wind rüttelte nun heftig an der Plexiglaskabine.
»Das ist der Gletscherfallwind«, rief der Fahrer.
Er erklärte, dass hier ein beständiger ablandiger Luftstrom wehte. Kaltluft strömte auf dem eisigen Rücken des Gletschers nach unten wie ein zu talrauschender Fluss.